Wir sehen heute drei Abschnitte in dem Text, den wir durchnehmen. Zuerst die Reaktion der Menschen auf Jesus in seiner Heimatstadt. Dann sehen wir die Reaktion von Herodes Antipas auf Jesus. Und zuletzt schauen wir uns an die Speisung der 5000. Wir beginnen im Kapitel 13 im Vers 53. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dort weg. Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas und seine Schwestern? Sind sie nicht alle bei uns? Sehen wir, dass Jesus mindestens 6 Geschwister hatte. Woher hat er nun dies alles? Und sie ärgerten sich an ihm oder sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Jesus wurde der Nazaräer genannt. Er wurde Jesus von Nazareth genannt. Aber er wurde nicht angenommen in seiner Heimatstadt, in der Stadt, in der er aufgewachsen ist. Und ich finde es erstaunlich. Ich meine, Nazareth, das war in Galiläa, dort, wo Jesus 2/3 seines Dienstes verbracht hat und wo er gepredigt hat, die Massen angezogen hat und wo er mächtige Wunder und Zeichen getan hat, Heilungen und unheilbar Kranke geheilt und Behinderte und Dämonen ausgetrieben und den Sturm gestillt. Und das ist gerade dort in der Nachbarschaft von Nazareth passiert. Und die müssen das mitgekriegt haben. Und jetzt sehen wir, dass Jesus in ihre Stadt kommt und er lehrt in ihrer Synagoge. Und ich bin sicher, Jesus wollte dieselben Werke auch in Nazareth tun, die er im Rest von Galiläa getan hat. Aber ich finde es erstaunlich. Die Menschen haben gestaunt, aber sie haben Jesus nicht angenommen. Sie haben in ihren Unglauben Jesus keine Werke tun lassen. Ich habe unlängst auf einer Kassette eine gute Definition von Glauben gehört. Das ist Glauben im biblischen Sinn, ist Gott etwas für dich tun lassen. Ist hängen geblieben bei mir, ist eine gute Definition. Glaube ist Gott etwas für mich tun lassen. Glaube im biblischen Sinn. Es geht nicht nur um intellektuellen Glauben, dass ich intellektuell irgendwas für wahr halte. In dem Sinn, ja, ich glaube, dass es in Ägypten Pyramiden gibt oder irgend sowas. Ich meine, ich war noch nie dort, aber ich glaub's. Ich glaube, dass es wahr ist, dass es eine Tatsache ist. Aber das ist nicht die Art von Glaube, auf die Jesus reagiert oder Glaube im biblischen Sinn. Die Bibel sagt uns auch, der Teufel und die Dämonen glauben in diesem Sinn an Gott. Wir haben eine gute Theologie, die glauben, dass Gott existiert, haben keinen Zweifel darüber. Aber wahrer Glaube ist lebendiger Glaube an einen lebendigen Gott. Wahrer Glaube ist, dass ich Gott etwas für mich tun lasse. Auf der Kassette, der hat auch gesprochen von diesem Bild von Aspirin-Glauben. Das fand ich auch gut, ist auch bei mir hängen geblieben. Diesen Vergleich genommen hat gesagt, wenn du jemanden fragst, glaubst du an Aspirin, dann fragst du nicht nach der Existenz dieser Arznei, sondern du fragst nach der Wirkung. Glaubst du an Aspirin, nach der Wirkung des Medikaments? Glaubst du, dass Aspirin was für dich tun kann, dass es deine Kopfschmerzen wegnehmen kann, dass es deinen Tag verändern kann? Das ist eine gute Definition. Jesus was für mich tun lassen. Lässt du Jesus was für dich tun? Lässt du dich von Jesus retten? Lässt du dich ändern, dein Leben verändern von Jesus? Lässt du ihn wirken in deinem Leben? Vertraust du auf ihn, dass er es tun kann und dass er es tun wird? Oder versuchst du dich selbst zu retten? Oder versuchst du dich selbst zu ändern aus eigener Kraft? Das ist die Frage. Das ist echter Glaube. Lässt du Jesus was für dich tun? Das ist rettender Glaube, verändernder Glaube. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einem rein intellektuellen Glauben im Gegensatz zum biblischen Glauben. Und ist der Unterschied zwischen einem äußeren Bekenntnis oder was ist, irgendeinem Ritual, einem religiösen, und dem Erleben von dem lebendigen Gott, ihn wirken lassen in meinem Leben. Wenn nur diese Äußerlichkeiten oder Rituale, von mir aus der Jesusfisch, der auf deinem Auto hinten drauf klebt, oder intellektueller Glaube, dass Gott es gibt, das rettet dich nicht. Das verändert auch dein Leben nicht. Aber wenn wir uns einlassen auf den lebendigen Gott, wenn wir mit ihm leben, wenn wir auf seinem Wirken vertrauen, das wird einen Unterschied machen in unserem Leben. Und das wird meinen Tag verändern, wenn ich mit Jesus lebe. Wie ist dein Glaube heute Morgen? Wie ist mein Glaube heute Morgen? Erfahren wir Jesus real in unserem Leben? Reden wir mit ihm? Rechnen wir mit ihm in unserem Leben? Lassen wir ihn etwas für uns tun? Oder ist er uns fremd geworden? Irgendwie entfernt? Erwarten wir nichts mehr von ihm? Und ist das Christsein vielleicht mehr so ein Ritual, was wir am Sonntagmorgen durchmachen? Ich glaube, wir alle stehen in dieser Gefahr, dass wir auf Äußerlichkeiten zurückfallen. Dass wir uns entfernen von dieser persönlichen Gemeinschaft mit Gott. Und ich weiß nicht, ich will das nicht. Ich will mich nicht entfernen von Jesus. Und ich predige auch zu mir. Alle meine Predigten sind eigentlich vor allem für mich. Habe ich den Eindruck. Hebräer Kapitel 3, Vers 12 sagt uns: Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jenem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott. Wir sehen hier diese, wie würden wir sagen, Mitbürger von Jesus, Mitbürger seiner Heimatstadt. Und was war das Problem für ihren Unglauben? War es, weil sie noch nie von Jesus gehört haben, weil ihnen Jesus so fremd war? Nee, ganz im Gegenteil. Es war Vertrautheit. Es war falsche Vertrautheit. Sie haben gedacht, sie wussten alles über Jesus, obwohl sie eigentlich fast nichts gewusst haben. Das war, was wirklich ankommt. Sie haben gesagt, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist das nicht der Jesus, der die Joche für unsere Rinder geschnitzt hat in seiner Werkstatt mit seinem Vater? Ist das nicht der Jesus, der unsere Pflüge repariert hat, wenn sie kaputt gegangen sind? Ist er nicht ganz normal wie wir? Ist das nicht einer von uns? Und heißen jetzt seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Und da ist etwas von Spott, von Verachtung in diesen Worten. Im Markus Evangelium in der Parallelstelle lesen wir, dass sie gesagt haben, ist er nicht der Sohn der Maria? Normalerweise hätten sie sagen müssen, ist er nicht der Sohn Josefs, Sohn seines Vaters, das war üblich, außer bei unehelichen Kindern. Man gesagt, der Sohn der Mutter. Und die haben darauf hingewiesen, haben gesagt, ja komm Jesus, wir kennen dich, du bist auch nur einer von uns, du bist nicht besser als wir. Eigentlich, wenn wir es genau nehmen, bist du schlechter, du bist so ein Hurenkind. Das ist, was sie gesagt haben mit anderen Worten. Jesus, wir sollen dich annehmen als unseren Messias, als unseren Erretter. Wir sollen dich was tun lassen für uns, uns retten lassen von dir. Und sie nehmen Anstoß an Jesus. Nicht, weil er ihnen so fremd ist, sondern weil er ihnen angeblich so vertraut ist. Und ihre Herzen waren deswegen unsensibel und waren verschlossen seinem Wirken gegenüber. Und ich denke, das ist so eine Gefahr für uns Christen, dass mit uns was Ähnliches passiert. Wir hören Gottes Wort jeden Sonntag und jeden Dienstag. Und wir hören immer wieder das Evangelium und von der Liebe Gottes und seiner Vergebung, seinem Charakter, seiner Gnade. Wir feiern sein Werk am Kreuz für uns, jede Woche im Abendmahl. Und es gibt diese Gefahr, dass wir uns zurücklehnen und dass wir sagen, ich kenne das schon alles. Das ist nichts Neues. Und wir werden unsensibel für das, was Gott tun will. Was Gott heute tun will. Und wir verschließen unsere Herzen. Wir beginnen diese Segnungen, wie das Jesus uns erlöst hat, dass wir Vergebung haben. Wir beginnen das selbstverständlich zu nehmen. Und das, was Jesus für uns getan hat, das berührt uns gar nicht mehr wirklich. in unserem Herzen. Es bewegt uns nicht mehr. Worte wie Gnade, das wird leer. Oder Lobpreis wird langweilig. Und es ist fast so, dass uns geistliche Dinge ja egal werden. Dass wir immun werden gegen geistliche Dinge. Dass uns diese Sachen nicht mehr berühren. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn wir nichts mehr erwarten. Ich glaube, es gibt noch was Schlimmeres. Das ist, wenn wir das hinnehmen, so einen Zustand, wenn wir uns damit zufrieden geben. Gerade die von uns, die wir schon länger mit dem Herrn leben. Dass wir uns zufrieden geben damit und sagen, ja, wir sind reifere Christen geworden. Diese erste Begeisterung für Jesus, die ist vorbei, aber das ist normal. Das ist okay so. Nee, ist es nicht. Es kommt von diesem Gewöhnungseffekt, von diesem Denken, wo wir denken, ich weiß schon alles, ich kenne schon alles und das ist ein Irrtum. Genauso wie die Mitbewohner von Jesus sich da geirrt haben, wo sie geglaubt haben, wir wissen alles über ihn. Das ist der Sohn des Zimmermanns. Nein, nicht wirklich. Das ist Gottes Sohn, das ist der Messias. Und genauso in unserem Leben ist ein Irrtum. Wir kennen fast gar nichts, Leute. Wir haben noch fast gar nichts von Jesus erfahren. Er hat noch so viel mehr für uns und er will noch so viel mehr in uns und mit uns tun. Die Frage ist, haben wir noch Erwartung? Haben wir diesen lebendigen Glauben? Lassen wir Gott was für uns tun? Gott will uns ansprechen, heute Morgen, durch sein Wort. Und Gott will uns begegnen und er will uns zurüsten und er will uns führen und er will uns gebrauchen und er will uns aussenden. Kann Jesus es tun in unserem Leben, was er tun will? Ist da diese Erwartung da in unserem Herzen? Ist diese Offenheit da? Oder hindern wir ihn durch unseren Unglauben und unsere Passivität? Und ich sehe diese Tendenz in meinem Herzen. Aber ich will es nicht hinnehmen und zur Normalität erklären, dieses, wir sind jetzt Christen und es ist normal, dass die Begeisterung nachlässt und so. Nee, ich will mich nicht zufrieden geben damit. Das ist nicht normal. Normal ist, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Und es ist alles andere als gleichgültiges, langweiliges Christentum, was wir dort sehen. Wir müssen beten, dass Gott unsere Herzen weich macht. Und ich glaube, wir müssen unsere Herzen vorbereiten, bevor wir hier zusammenkommen. Wie bist du gekommen heute Morgen? Mit Erwartung, dass Gott was tun wird? Mit einem offenen, freudigen Herzen? Da sagt Jesus, ich will dir begegnen heute Morgen, ich will von dir hören und ich will mich dir hingeben und ich will meinen Geschwistern dienen heute Morgen? Oder bist du gekommen mit einem gleichgültigen Herz? Ich lasse den Gottesdienst über mich ergehen. Wieder einer mehr. Ist langweilig, ich habe eigentlich keinen Bock, immer das Gleiche. Eigentlich würde ich lieber ausschlafen, aber es ist mal peinlich, wenn die Leute mich dann fragen, wo ich war. Naja, es gehört halt dazu zum Christsein und ich werde schon überleben. Wenn wir unvorbereitet kommen und verschlossen kommen im Unglauben, dass Gott wirken will in unserer Mitte, dann werden wir auch nichts herausbekommen aus dem Gottesdienst. Aber ich habe herausgefunden, meistens, wenn mir eine Predigt oder eine Anbetungszeit nichts gibt, das Problem ist nicht der Prediger oder der Lobpreisleiter. Das Problem ist im Normalfall mein Herz, dass ich nicht offen bin, dass ich keine Erwartung habe, dass mein Herz nicht vorbereitet ist, nicht aufnahmefähig ist. Das Problem ist meine Einstellung. Ich möchte euch ermutigen, euch vorzubereiten, die Herzen vorzubereiten auf das, was Gott tun will, wenn wir zusammenkommen. Ich möchte euch ermutigen, zum Gebet zu kommen. Wir treffen uns jeden Sonntagmorgen um 9:15, 9:45. Es sind keine Frühaufsteher, 9:45. Um zu beten. Wirklich vor Gott zu kommen, unser Herz ruhig werden zu lassen vor ihm. Es ist gut, wenn wir unsere Gedanken sammeln vor dem Gottesdienst und unsere Herzen auf ihn ausrichten. Und vielleicht sogar unserem Herz zuzurufen, wie der David, und zu sagen, lobe den Herrn, meine Seele. nicht in letzter Minute reinhecheln, total gestresst und dann brauche ich eh die ganze Lobpreiszeit, bis ich überhaupt mal halbwegs hier bin. Und wir versäumen was von dem, was Gott tun will. Ich möchte euch ermutigen, vielleicht sogar schon am Samstagabend eure Herzen vorzubereiten, vielleicht die Bibelstelle durchzulesen, die wir durchnehmen, den Herrn zu suchen. Vielleicht will er schon Samstagabend zu dir sprechen, wie er dich gebrauchen will am Sonntagmorgen, wem du dienen kannst. Vielleicht will er dir ein Wort für einen Bruder oder eine Schwester auf dein Herz legen. Wie wär's, statt bis mitten in die Nacht fernzuschauen, das Herz vorzubereiten am Samstagabend? Oder morgens mit der Familie beim Frühstück beten und die Herzen auf Gott ausrichten. Sagen, Jesus, mach unser Herz weich. Schenk uns Erwartung für das, was du tun willst. Und schenk uns Versöhnung dort, wo wir es nötig haben. Und dann können wir mit vorbereiteten Herzen kommen, mit gutem Boden. Wir haben dieses Gleichnis gehört von Jesus, von den unterschiedlichen Böden. Ich glaube, manchmal sind wir alle von diesen verschiedenen Böden. Manchmal sind wir hart, nicht aufnahmefähig. Manchmal überwuchern die Sorgen, das, was Gott tun will. Aber manchmal haben wir ein gutes Herz, einen aufnahmefähigen Boden. Und so soll es sein. Wir sehen nur zweimal in der Bibel, dass Jesus sich gewundert hat oder dass er erstaunt war. Einmal hat er sich gewundert über den Glauben. Das war im Kapitel 8, wo dieser Hauptmann zu ihm gekommen ist, der gesagt hat, Herr, es ist nicht notwendig, dass du mit mir kommst, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Und das zweite Mal ist hier. In der Parallelstelle in Markus 6 lesen wir, dass Jesus sich gewundert hat über den Unglauben in Nazareth. Worüber wundert sich Jesus, wenn er dein Herz anschaut, wenn er mein Herz anschaut heute Morgen? Wundert er sich über Glauben oder Unglauben? Es ist unglaublich, diese Menschen hier in Nazareth, die haben Jesus nicht vertraut, obwohl sie all diese Wunder überall um sie herum gesehen haben, obwohl all das passiert ist. Links und rechts sind Leute geheilt worden. Und ich bin sicher, die müssen gehört haben davon. Ich bin sicher, Menschen, die aus Nazareth waren, sind zu Jesus hingegangen, haben diese Dinge gesehen, sind zurückgekommen, haben erzählt, was da abgeht. Aber trotzdem erwarten sie nichts von ihm. Und aus diesem Grund tut Jesus auch nicht viel. Das heißt, er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Ich glaube, Jesus wollte dieselben Werke tun, die er in den anderen Städten getan hat. Jesus wollte die Menschen segnen. Jesus hat die Menschen seiner Heimatstadt genauso geliebt wie alle anderen. Jesus wollte was tun. Aber er konnte nicht, wegen ihren Unglauben. Und wir können Gottes Werk behindern, was er in unserem Leben tun will, was er durch unser Leben tun will, durch Unglauben. Dadurch, dass wir uns nicht auf Jesus einlassen. Es kommt manchmal durch diesen Hochmut, wo wir sagen, ich kenne schon alles. Es gibt nichts Neues. Manchmal ist es Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit. Manchmal auch Angst, dass Jesus unser vertrautes, langweiliges Leben aufwühlen könnte, von dem wir glauben, dass wir das so schön im Griff haben. Und wir haben dieses ausgeprägte Sicherheitsdenken hier in Deutschland. Und das kann manchmal ein Hindernis sein. Wir leben manchmal lieber in unseren alten, vertrauten, langweiligen Strukturen und in unseren Sicherheiten, als dass wir uns auf ein Abenteuer mit Jesus einlassen, wo er unsere Sicherheit ist. Und er hat verheißen, dass er uns versorgen wird, wenn wir seinem Willen tun und wenn wir seiner Führung folgen. Er wird seine Kinder nicht im Stich lassen. Manchmal ist es ein falsches Bild von Jesus, was uns nicht vertrauen lässt. Wir haben manchmal diese Vorstellung, oh, wenn ich mich Jesus wirklich öffne, dann wird er mich in den Dschungel schicken, dort, wo ich am wenigsten hin will. Dann wird mir eine hässliche Frau geben und ich werde Würmer essen müssen und irgendwie wir projizieren unsere schlimmsten Ängste in Jesus hinein. Aber es ist eine Lüge. Wirklich, Gottes Pläne für uns sind gut. Er will unser Bestes. Er will uns segnen. Das ist sein Herz für uns. Und wenn er dich in den Dschungel schickt, dann wirst du es lieben dort. Gott ist kein Sadist. Er will uns gebrauchen, er will uns segnen. Und er legt uns seine Wünsche auf unser Herz. Und das macht es einfach, seinen Willen zu tun. Einfach seinem Ruf zu folgen. Wenn Gott dich in den Dschungel beruft, dann wirst du interessiert sein an Insekten und Würmern. Und das wird das Größte in der Welt sein für dich. Oder er wird dein Herz ändern. Ich weiß für mich, ich hatte nie vor, nach Deutschland zu gehen. Ich habe immer gedacht, Mann, in Österreich gibt es so viel zu tun. Ganz sicher will Gott mich hier haben. Und ich habe gedacht, wenn er mich irgendwo hinschickt, dann, was weiß ich wo, vielleicht nach Afrika oder irgendwo weit weg. Aber Deutschland, daran habe ich nicht mal gedacht. Und anfangs war es auch irgendwie so ein bisschen komisch. Wisst ihr, diese Vorurteile manchmal zwischen Österreichern und Deutschen. Ich hatte irgendwie gar nicht so das Verlangen, nach Deutschland zu gehen. Aber Gott hat gesagt, geh. Und ich bin gegangen und es war ein Abenteuer. Und das, ich meine, das Wunderbare ist, als ich euch zum ersten Mal getroffen habe, Gott hat all diese falschen Vorurteile weggenommen. All dieses Denken. Und ich liebe es, hier zu sein. Ich bin gesegnet, hier zu sein. Und es ist ein Abenteuer. Spannend. Diese letzten Jahre mit Jesus. Gott will unser Leben nicht versauen, sondern er will uns segnen. Darf ich euch ermutigen, euch wirklich voll auf Jesus einzulassen und verfügbar zu sein für ihn. Und wenn er euch irgendwas aufs Herz legt, es einfach zu tun, nicht nur in den großen Dingen, dass Gott uns in die Mission schickt oder die aufs Herz legt, Bundespräsident zu werden oder solche Dinge, sondern diese kleinen alltäglichen Abenteuer, offen zu sein für ihn. Ja, Jesus gibt mir eine Gelegenheit, da jemanden von Jesus zu erzählen. Oder eine Gelegenheit. Sprich zu meinem Herzen, hey, geh hin, dien dem so und so. Hey, da ist ein Wort, was du ihm weitergeben kannst. Diese kleinen Abenteuer jeden Tag. Wir können jeden Morgen bitten und sagen, führ mich her und gebrauch mich, öffne mir die Augen. Und mach mich sensibel für dein Reden diesen Tag. Und dann, wenn wir mit Erwartung mit ihm leben, dann wir sehen oft diese Wunder nicht, die er tun will. Wir versäumen oft diese Gelegenheiten, die er uns mitten vor unsere Nase stellt. Er will uns gebrauchen und er will uns segnen und er will Menschen durch uns segnen. Kapitel 14, Vers 1. Zu jener Zeit hörte Herodes, der Vierfürst, das Gerücht von Jesus. Ist Herodes Antipas hier, ist immer ein bisschen verwirrend. Wir haben sehr viele Herodes in der Bibel, aber der hier ist der Herodes Antipas. Das ist der Sohn von Herodes dem Großen. Herodes der Große war derjenige, der die Kinder hat ermorden lassen, als Jesus geboren wurde. Und danach, seinem Tod, hat er sein Reich in 4 Teile aufgeteilt. Und der Herodes Antipas, sein Sohn, war einer von den 4 Regenten. Deswegen heißt er der Vierfürst. Herodes Antipas hat geherrscht über Galiläa und Perea. Vers 2, er hörte das Gerücht von Jesus und sprach zu seinen Dienern, dieser ist Johannes der Täufer, er ist aus den Toten auferstanden und darum wirkt er solche Wunderkräfte in ihm. Wir sehen hier absolute Paranoia im Leben von diesem König. Er hat ein schlechtes Gewissen gehabt, was ihn verfolgt hat. Er war mit Schuld beladen. Amerikanischer Psychologe hat mal gesagt, wenn ich Menschen von Schuld heilen könnte, dann könnten 80% der Psychiatrie-Patienten nach Hause gehen. Oder der römische Philosoph Cicero hat gesagt, es ist die eigene Unehrlichkeit eines Menschen, seine Verbrechen, seine Bosheit und seine Unverschämtheit, die ihm den Verstand raubt. Unvergebene Schuld kann das Leben eines Menschen zerstören. Und wir sehen hier einen König, der verfolgt ist von seiner Schuld. Schauen wir uns diese Geschichte mal ein bisschen näher an. Vers 3, denn Herodes hatte Johannes gegriffen, ihn gebunden und ins Gefängnis gesetzt, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Herodes Antipas war auf der Reise nach Rom Und auf dieser Reise hat er sich in Herodias verliebt, die Frau seines Halbbruders Philippus. Und er hat Ehebruch mit ihr begangen. Und dann hat er sie überzeugt, ihren Mann zu verlassen und ihn zu heiraten. Und dann, als er nach Hause kam, hat er seine Frau entlassen und zurück nach Hause geschickt zu ihrem Vater. Das war der König von Petra. Das ist wie eine Seifenoper. Es ist eigentlich traurig, dass wir sowas unterhaltsam finden. Und Herodes Antipas hat sich getrennt von seiner Frau und hat die Herodias geheiratet. Herodias war eigentlich seine Halbnichte. Das war die Tochter seines Halbbruders Aristobulus. Das ist eine echte Seifenoper, was wir hier sehen. Es könnte besser sein im Fernsehen. Und er trennt sich von seiner Frau und heiratet seine Nichte und seine Schwägerin, die Herodias. Und Johannes der Täufer, dieser feurige Prophet, dieser mutige Mann, hat den König deswegen zurechtgewiesen, hat gesagt: König, es ist dir nicht erlaubt, diese Frau zu haben. Er hat die Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, es ist falsch, das zu tun, was du tust. Ich mag Johannes den Täufer. Er hat sich nicht viel gekümmert um das, was politisch korrekt ist. Er hat einfach mutig die Wahrheit gesagt. Das ist manchmal gefährlich, einem Tyrannen die Wahrheit zu sagen. Und Johannes ist ins Gefängnis geworfen worden. Vers 5. Und als er ihn töten wollte, fürchtete er die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Seine typische Reaktion: Wenn ein Mensch ein schlechtes Gewissen hat, dann tut er eines von zwei Dingen. Entweder er bekennt seine Sünde und sucht Vergebung, tut Buße. Oder das Zweite ist, er holt so einen Rundumschlag aus gegen alle, die seine Schuld aufdecken oder ihn anklagen. Typische Reaktion, die wir hier sehen. Aber Herodes Antipas war auch ein Mensch voll Menschenfurcht. Und das hat dem Johannes hier eine Zeit lang sein Leben gerettet. Mit der Zeit hat sich eine interessante Beziehung entwickelt zwischen Herodes und Johannes. Im Markus-Evangelium lesen wir, dass Herodes begonnen hat, den Johannes zu schätzen und ihm immer wieder zuzuhören. Und er hat ihn geschätzt, weil er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er hat öfter mit ihm geredet, hat ihm gern zugehört, obwohl er ihn immer in Verlegenheit gebracht hat. Und wieder dieses schlechte Gewissen, diese Überführung. Aber die Herodias, seine Frau, die hat dem Johannes nie verziehen, dass er sie zurechtgewiesen hat, und sie hat versucht, ihn zu töten. Herodes hat ihn hier beschützt, lesen wir. Das ist eine tolle Seifenoper, die wir hier sehen. Es wird noch besser. In Vers 6, als aber der Geburtstag des Herodes begangen wurde, tanzte die Tochter des Herodes vor ihnen und sie gefiel dem Herodes. War eine Riesenparty, wahrscheinlich waren die Männer betrunken. Und die Tochter der Herodias, das war die Salome, das war seine Tochter aus der ersten Ehe mit dem Philippus, mit dem Halbbruder von Herodes Antipas. Die hat begonnen, vor den Männern zu tanzen. Es war ein Mädchen, war wahrscheinlich so um die 16 Jahre alt. Ich bin mir sicher, dass die Herodias, ihre Mutter, diese ganze Sache ausgeheckt hat, weil dieser Tanz war ein sehr freizügiger Tanz, ein sehr anrüchiger Tanz. Und das war was, was sich eigentlich nicht für eine Prinzessin geziemt hat. Normalerweise gab es eigene Tänzerinnen oder auch Prostituierte, die die Männer auf diese Art und Weise unterhalten haben. Aber die Herodias wollte es dem Johannes heimzahlen. Der war ihr schlechtes Gewissen und die wollte das zum Schweigen bringen. Und sie kannte die Schwäche ihres Mannes, diese unbeherrschte Lust von Herodes. Und sie hat zu ihrer Tochter gesagt, hat gesagt: Hey, Salome, geh rein zu den Männern und tu das, was du gesehen hast von Britney Spears in MTV. Und sie zieht ihren schmutzigen Tanz ab und die Rechnung geht auf. Wir lesen, sie gefiel dem Herodes. Herodes war auch ein Mann, der kontrolliert war von seiner Lust. Hat Ehebruch begangen mit seiner Stiefnichte, der Herodias, und jetzt lüstert er nach seiner eigenen Stieftochter. Vielleicht hat sie ihre Mutter ähnlich gesehen, wer weiß. Ein Mann kontrolliert von seiner Lust. Ihr Männer, wir müssen aufpassen, was wir uns anschauen und was wir denken. Sag nicht, ah, es macht nichts, es sind nur Gedanken in meinem Kopf. Es ist ein tödliches Gedankenspiel. Wenn wir unsere Lust nicht kontrollieren, dann wird sie eines Tages uns kontrollieren und sie wird uns zerstören. Römer 13, Vers 14 sagt, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Unser Fleisch ist ein Monster. Und wenn du ein Monster fütterst, wird es ein großes Monster und irgendwann frisst sich auf. Deswegen sagt Paulus, treibt keine Vorsorge für diese Dinge. Vers 7, sie gefiel dem Herodes, deshalb sagte er ihr mit einem Eide zu, ihr zu geben, was sie auch bitten würde. Wir lesen in den anderen Evangelien bis zur Hälfte seines Reiches. Wir können hier sehen, wie tief der Herodes gefallen ist. Ich meine, jeder, der seiner 16-jährigen Tochter ein solches Angebot macht, ist nicht ganz bei Verstand. Ich gebe dir alles, worum du bittest. Vers 8, sie aber von ihrer Mutter angewiesen sagt, gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde traurig, aber um der Eide und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch lagen, befahl er es zu geben. Und er sandte hin und ließ den Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Wieder war ihm sein Ansehen wichtiger als das Richtige zu tun. Sprüche Kapitel 29, Vers 25 sagt uns, die Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Ist jedes Mal so. Immer wenn die Motivation für dein Handeln die Bewahrung deines Ansehens ist oder das, was andere denken, Menschenfurcht, dann kann ich dir garantieren, dass du gerade dabei bist, das Falsche zu tun. Ich hoffe, wir lernen von dieser biblischen Seifenoper hier. Es gibt so viele Lektionen, die wir lernen können. Jesus sagt in, oder hat gesagt in Matthäus 10, im Vers 28, dort hat er gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch nicht vor den Menschen. Sagt weiter, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Fürchtet nicht Menschen, sondern Gott. Hey, tu einfach das, was Gott sagt, egal, was die Menschen denken. Lass dich von Menschen nicht abbringen, das zu tun, was richtig ist. Eine andere Lektion ist an uns Singles, die wir lernen können. Schau dir genau an, mit wem du dich einlässt. Der Einfluss seiner Frau hat den Herodes zum Mörder von Johannes gemacht. Schau dir an, wen du heiratest. 2. Korinther Kapitel 6, da sagt uns der Herr ganz klar, geht nicht unter fremdartiges Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft hat Licht und Finsternis? Oder welche Übereinstimmung hat Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit dem Ungläubigen? Gott sagt uns ganz klar, ein Christ, jemand, der Jesus liebt, soll nicht eine Beziehung eingehen mit jemandem, der Jesus nicht kennt, der Jesus nicht liebt. Ihr Singles, geht keine Beziehung ein mit einem Mann oder mit einer Frau, die Jesus nicht liebt. Und Gott sagt uns diese Dinge, weil er uns lieb hat und weil er uns beschützen will. Unsere Beziehungen, in denen wir drinstehen, die sollen uns näher zu Gott bringen. Und ihr Singles, wenn dein Freund oder deine Freundin, selbst wenn sie Christ sind, aber wenn sie dich von Jesus wegbringt, diese Beziehung, wenn dich dein Freund oder deine Freundin zu Kompromissen verleitet mit dem Wort Gottes, dich vielleicht sogar anspornt, das Falsche zu tun, dein Gewissen zu verletzen, dann ist das nicht der oder die Richtige für dich. Dann trenn dich von dieser Person. Selbe gilt für unsere Freunde, die wir so haben, oder auch Geschäftsbeziehungen, Geschäftspartner. Ja, wir Christen sind berufen, in der Welt zu leben. Wir sollen uns nicht zurückziehen aus der Welt. Wir sind berufen, Salz und Licht zu sein, anderen das Evangelium zu bringen. andere positiv zu beeinflussen. Aber wenn ich bemerke, hoppla, jetzt werde ich schlecht beeinflusst von denen. Und ich fange an, Kompromisse zu tun. Und ich bin nicht stark genug, da Licht zu sein. Hey, dann gibt es nur eines. Geh raus aus dieser Beziehung. Zieh dich zurück. Es gibt hier drei Gründe, drei Ursachen, die den Herodes beeinflusst haben. Und das erste ist, er ist mit den falschen Leuten rumgehangen. Das zweite, was wir gesehen haben, ist seine unbeherrschte Lust. Unbeherrschte Sünde. Dürfen wir nicht zulassen in unserem Leben. Paulus schreibt uns im 1. Korinther 9, er sagt, ich zerschlage meinen Leib und behandle ihn als Sklaven, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Im 2. Korinther sagt er, ich nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Galater 5,16 sagt er uns, ich aber sage euch, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wir müssen unsere sündigen Tendenzen in der Kraft des Heiligen Geistes beherrschen. Müssen sie unter dem Gehorsam Christi bringen, weil sonst, wenn wir diese Dinge laufen lassen, dann werden sie eines Tages uns beherrschen und uns versklaven und uns zerstören. Das dritte Problem, was Herodes hatte, war Menschenfurcht, wie gesagt. Furcht vor Ablehnung. Und das ist eine Falle, wie die Sprichwörter uns sagen. Das erinnert mich immer, wenn ich sowas lese, an Johannes 12. Da lesen wir in den Versen 42 und 43 von diesen Obersten, die an Jesus geglaubt haben. Aber es heißt, dass sie bekannten sich nicht zu Jesus, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Aus Angst, dass sie aus ihrer Clique ausgeschlossen werden, haben sie sich nicht zu Jesus bekannt. Sind sie kein Zeugnis gewesen. Und ich mag diesen Kontrast in Johannes 12, den wir sehen. Diesen Kontrast zu Jesus. Da heißt es vorher über Jesus im Vers 28, Jesus sagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Auf der einen Seite Jesus, der die Ehre des Vaters sucht, der den Vater fürchtet, auf der anderen die Ehre bei Gott mehr, aber vor Menschen mehr suchen als vor Gott. Und wir wollen wie Jesus sein. Wir wollen die Ehre des Vaters suchen und wie die Apostel, die gesagt haben in der Apostelgeschichte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, als sie vor Gericht gestellt wurden, vor die Obersten. Das ist ein negatives Beispiel für uns. Und jeder Mensch kann ein Beispiel sein, ein Vorbild. Entweder ein gutes oder ein schlechtes. Herodes ist hier ein schlechtes Vorbild für uns. Und wenn du Schiffbruch erleben willst in deinem Leben, ist das ein gutes Rezept. Erstens, tu nichts gegen deine sündigen Tendenzen. Zweitens, begib dich in schlechte Gesellschaft und mach die Meinung dieser Leute. Drittens, zu deinem Maßstab. Und wirst ziemlich sicher Schiffbruch erleben. Guckt euch die Konsequenzen an hier. Dieser Dinge. Johannes wurde zum Mörder. Herodes. Ich bin heute wirklich verwirrt. Herodes wurde zum Mörder von Johannes. Von einem unschuldigen und gerechten Menschen. Und zweitens sehen wir dieses Gewissen, das ihn geplagt hat. Als er von Jesus gehört hat, hat er gesagt, Johannes der Täufer ist zurück, er ist auferstanden. Dieses schlechte Gewissen, was ihn verfolgt hat. Paranoia. Das dritte, was wir hier sehen, es hat sein Herz verhärtet. Johannes hat ihm die Wahrheit gesagt, Johannes hat ihn ganz sicher zur Buße aufgerufen. Wir wissen, was Johannes gepredigt hat. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich bin mir sicher, er hat Herodes von Jesus erzählt. Und Herodes war in Verlegenheit, er war überführt, aber er hat nicht Buße getan. Er hat Jesus nicht angenommen, sondern ist immer tiefer rein, hat sein Herz verhärtet, immer tiefer rein in die Sünde, hat den Johannes umgebracht, hat sein Herz gegen Jesus verhärtet. Wir lesen später, dass er versucht hat, Jesus umzubringen. Und dann ganz zum Schluss, bevor Jesus verurteilt worden ist von Pilatus, hat er ihn zu Herodes geschickt. Und Herodes wollte von Jesus hören. Aber wisst ihr was, er hat kein Wort gehört von ihm. Jesus hat geschwiegen. Jesus hatte ihm nichts mehr zu sagen. Weil sein Herz war so hart, So hart, dass er Jesus sogar verspottet hat. Und Jesus hatte ihm nichts mehr zu sagen. Hey, wenn Jesus heute zu deinem Herzen spricht, dann mach dein Herz nicht hart. Weis ihn nicht ab. Je öfter wir Jesus zurückweisen, desto härter wird unser Herz. Bis wir eines Tages nicht mehr fähig sind, seine Stimme zu hören. Das ist eine traurige Sache, wenn ein Mensch so verhärtet ist. Der ist wirklich verloren. Vers 12. Und seine Jünger kamen herzu, hoben den Leib auf und begruben ihn. Und sie kamen und verkündeten es Jesus. Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen öden Ort zurück. Hier haben wir auch einen guten Tipp gegen Depression. Geh zu Jesus und rede mit ihm über das, was dich traurig macht, wie die Jünger des Johannes. Vers 13 lesen wir, als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen öden Ort zurück. Johannes war nicht nur ein Partner im Dienst von Jesus, er war auch sein Cousin, war Familie. Und als Jesus gehört hat, dass er enthauptet worden ist, hatte er diesen Wunsch, sich zurückzuziehen an einen stillen Ort. Und ohne Zweifel konnte er auch ein bisschen Ruhe brauchen, eine kleine Pause. Jesus und die Jünger haben zu dieser Zeit rund um die Uhr gedient. Da waren viele Menschen, die was von ihm wollten. Das Problem war, Galiläa ist nicht sehr groß. Es war nicht einfach, sich zurückzuziehen, besonders wenn man populär ist. Und so lesen wir weiter im Vers 13. Und als die Volksmengen es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Ich liebe es an Jesus. Jesus war erschöpft, er war müde. Er hat gerade die Nachricht bekommen vom Tod seines Cousins. Er hat sich nach Ruhe gesehnt. Aber dann, als er diese Volksmengen gesehen hat, und erinnert euch, die meisten von denen waren aus falschen Motiven da. Aber als Jesus sie gesehen hatte, war er innerlich bewegt über sie. Und er hat ihnen gedient. Wisst ihr, dass das Jesu Herz für uns ist? Hebräerbrief sagt uns, dass wir einen Hohepriester haben, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Jesus sieht uns und ist bewegt über uns. Und er will uns dienen. Und er ist immer für uns da. Wir können jederzeit zu ihm kommen. Wir haben manchmal so das Gefühl, ach Mann, ich bin so missgebaut, ich kann jetzt nicht zu Jesus kommen. Oder, ah, ich kann ihm nicht stören. Nee, Jesus ist für dich da. Und er ist bewegt, selbst wenn wir vielleicht falsche Motive haben, manchmal wie diese Volksmenge. Diese Selbstlosigkeit und Liebe von Jesus ist wirklich ein Vorbild für uns. Was tust du, wenn du dich zurückziehen willst, wenn du Ruhe haben willst und Menschen dich finden und dich brauchen? Was machst du? Schickst du sie weg? Oder versteckst du dich, Rollladen runter, sagst, es ist niemand zu Hause? Oder sagst du, soll jemand anderer machen, der soll sich drum kümmern? Das ist ein guter Test, ob wir ein dienendes Herz haben wie Jesus. Wenn wir uns zurückziehen wollen, aber dann kommen Leute und brauchen uns. Und das gilt für uns alle, wir alle sollen Diener sein. Aber es gilt ganz besonders für die, die im Dienst sein wollen. Ich meine, wir sind alle im Dienst, aber jetzt im Dienst in der Gemeinde, im Dienst an den Kindern Gottes. Für alle, die in Leiterschaft sein wollen. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Leiterschaftsprinzip im Reich Gottes überhaupt. Die wichtigste Eigenschaft, nach der Jesus Ausschau hält und nach der auch ich Ausschau halte, wenn ich nach Leitern suche. Wichtigste Eigenschaft ist ein dienendes Herz. Hier liebt er oder sie die Menschen. Ist er verfügbar für sie? Ist er bereit, Opfer zu bringen für sie? Ist er selbstlos? Das ist, was wir in Jesus sehen. Und dieses dienende Herz, es ist wichtiger als Begabung oder Charisma oder sonst irgendwas. Dienst ist kein 8 bis 4 Uhr Job. Und dann, Leute, lasst mich in Ruhe. Und keiner darf mich stören. Sondern Gott dienen, das ist unser Leben. Und unsere Zeit ist nicht zweigeteilt zwischen unserem Dienst und dann, wenn wir nicht dienen. Und wir sind da, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Ganz anderes Prinzip im Reich Gottes von Leidenschaft. Und Jesus hat gesagt, wer der Erste von euch sein will, der Größte von euch, der sei der Diener aller. Der mache sich zum Letzten. Das ist Gottes Prinzip für Dienerschaft und für Leidenschaft. Vers 15. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlass die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus schickt die Leute weg. Die Leute sollen sich selbst verpflegen. Und Jesus antwortet ihnen, Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Es ist nicht notwendig, die Menschen wegzuschicken. Ich frage mich, ob wir als Gemeinde Jesu Menschen manchmal voreilig wegschicken und sagen, geh zum Psychiater oder geh in die Selbsthilfegruppe oder dahin. Ob nicht Jesus zu uns sagt, die haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus ist der wunderbare Ratgeber. Jesus ist der allmächtige Gott. Er ist der Hirte unserer Seelen und er hat die Antwort auf alle Probleme unseres Lebens. Die Menschen brauchen Jesus. Und hey, wir haben Jesus. Und wir haben seinen Geist und wir haben sein Wort. Wir müssen diese Ressourcen kennen, die wir haben, und wir müssen sie anwenden. Es gibt keine Notwendigkeit, Menschen von Jesus wegzuschicken. Vielleicht sogar in die Welt, um dort Rat zu suchen. Jesus sagt zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und ich kann mir das bildlich vorstellen, da sind diese, weiß nicht, 10 bis 20, vielleicht sogar 30.000 Menschen. Und die Jünger haben einander angesehen und haben wahrscheinlich gedacht, das ist lächerlich. Wir haben nichts zu geben. Und oft fühlen wir uns so. Die Jünger haben gesagt, wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Tausende Menschen. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und haben sich angeguckt, haben gesagt, Mann, das ist unmöglich. 2 Brote, 5 Fische. Ich glaube, manchmal fühlen wir uns so, wenn wir konfrontiert werden mit den Nöten von Menschen oder mit unmöglichen Situationen, vielleicht in unserer Familie oder der Ehe oder unserem Beruf oder Finanzen oder die Vision, die Gott mir gegeben hat für mein Leben, und wir schauen auf unsere 2 Brote und 5 Fische und wir sagen, das ist lächerlich. Ich habe nichts zu geben. Ich habe nicht das, was es braucht. Ich habe nicht die Finanzen. Ich bin nicht begabt genug. Mose hat gesagt, ja, ich kann nicht reden. Mir geht's heute so. Ich habe letzte Woche diese MP3-CDs gebrannt und so ein bisschen reingehört und habe mir gedacht, Mann, wer wird sich sowas anhören wollen? Manchmal, wenn ich so rumstotter und verrücktesten grammatikalischen Sätze zusammenbaue. Oh Mann, ist immer voll da, die eigenen Predigten anzuhören. Aber der Leiter von unserer Bibelschule hat gesagt, entweder du bist verheiratet, dann sagt dir deine Frau, was du besser machen kannst, oder du musst dir ab und zu mal Predigten anhören von dir, dass du wachsen kannst. Aber es ist Folter, das zu tun. Herr, ich habe nicht die Gaben, die es braucht. Herr, ich habe nicht die Finanzen, ich habe nicht die Geduld, Herr, mit diesen Menschen, ich habe nicht die Liebe, die es braucht. Und wir schauen oft auf das, was wir haben, und wir beschließen, ich kann es nicht. Und wir schicken die Leute weg oder wir geben auf, sagen, es hat keinen Sinn, dass ich überhaupt was tue mit meinen 2 Broten und mit meinen 5 Fischen. Und es ist wahr. In uns selbst können wir es nicht tun. In uns selbst sind wir nicht fähig. Und sehr oft oder in der Regel, würde ich sagen, gibt Jesus uns Aufgaben, die zu hoch für uns sind. Berufungen, die unsere Fähigkeiten und unsere Ressourcen übersteigen. Jesus wird immer unseren Glauben strecken. Und er wird uns immer Gelegenheiten geben, ihm zu vertrauen. Unser Problem ist so oft, dass wir nur auf das Natürliche schauen, auf das, was wir haben, wenn Gott das Übernatürliche tun will. Und ich meine, das Übernatürliche ist unmöglich für uns. Aber warte mal, Jesus, der war doch da. Und das ändert das ganze Bild. Ja, es war unmöglich für die Jünger, diese Menschen zu nähern. Aber es ist ein Klacks für Jesus. Ja, es ist unmöglich für uns, das Übernatürliche zu tun, aber für Jesus ist es nichts. Jesus ist übernatürlich. Es ist ganz normal für ihn, Übernatürliches zu tun. Wir werden hier jetzt ganz schnell noch 7 Prinzipien sehen. Ist wirklich schnell. Wie Gott übernatürlich wirken will. 7 Prinzipien. Das erste haben wir schon gesehen. Gott bringt uns oft an das Ende von uns selbst. Warren Wiersbe hat gesagt, das Problem von vielen von uns ist, dass wir denken, dass Gott uns berufen hat, Produzenten zu sein, wenn er uns berufen hat, in Wirklichkeit Verteiler zu sein. Er allein hat die Ressourcen, um menschliche Bedürfnisse oder Nöte zu erfüllen. Und alles, was wir tun können, ist seinen Reichtum empfangen und mit anderen teilen. Und das ist, was wir lernen müssen. Wir können, aus uns selbst können wir nichts tun, sagt Jesus. Aber wir müssen lernen, von seinem Reichtum zu empfangen und weiterzugeben. Er ist fähig, das Übernatürliche zu tun. Manchmal muss Jesus uns an das Ende von uns selbst bringen, bis wir ihn das Übernatürliche tun lassen, bis wir ihn wirken lassen in unserem Leben. Erinnert euch an den richtigen Glauben, Gott was tun lassen für mich, nicht selber tun wollen alles. Zweite Prinzip, Vers 18. Wir gehen wirklich schnell durch, ja. Jesus, er aber sprach, bringt sie mir her. Das heißt, diese 5 Brote und 2 Fische, ich glaube, ich habe es die ganze Zeit umgedreht. Es sind 5 Brote und 2 Fische. Das ist auch wieder so eine Predigt, die ich mir nicht anhören darf. 5 Brote und 2 Fische. Zweite Prinzip ist, bring das, was Jesus dir gegeben hat. Bring das, was du hast, zu Jesus. Sag nicht, er kann mich nicht gebrauchen, das ist nichts, was ich habe. Jesus will das gebrauchen, was wir haben. Mose, was ist in deiner Hand? Ja, ein Stab. Mose wirft einen Stab auf die Erde und ist zur Schlange geworden und Gott hat das gebraucht. David, was ist in deiner Hand? Stein, eine Schleuder. Okay, super David, das gebrauchen wir, um diesen Riesen zu erledigen. Oder David, was ist in deiner Hand? Eine Harfe? Okay, David, jetzt schreiben wir mal tolle Lobpreislieder gemeinsam. Gott will die Dinge gebrauchen, die in unserer Hand sind. Das, was er in uns reingelegt hat. Was ist in deiner Hand? Ein Bleistift? Oder eine Computermaus? Oder vielleicht ein Kochlöffel oder ein Hammer? Jesus sagt, gib's mir, bringst du mir. Weih mir deine Ressourcen, die du hast und deine Gaben, die du hast. Auch wenn es dir unbedeutend erscheint. Und ich will dich gebrauchen, so wie du bist. Und mit dem, was du hast. Gott hat keine Supermänner und keine Superfrauen erschaffen. Weil Gott will sich verherrlichen in unserem Leben. Und wenn er was Übernatürliches, was uns übersteigt, vollbringt durch uns, dann bekommt er die Ehre. Können wir nicht sagen, tata, tata. Kein Wunder, wir sind so toll, wir sind so super. Nee, preis dem Herrn, Gott sei die Ehre, wenn er uns irgendwie gebraucht. Bring das zu Jesus, was du hast. Elizabeth Elliot hat gesagt, das war eine Frau, die ihren ersten Mann verloren hat. Der ist von den Aucas-Indianern ermordet worden als Missionar, war ein Mörderer. Dann ihren zweiten Mann hat sie verloren, glaubt, er ist an Krebs gestorben. Die wusste, was schwierige Zeiten sind. Und sie hat gesagt, wenn das Einzige, was du anbieten kannst, ein gebrochenes Herz ist, dann weihe Gott dein gebrochenes Herz. Bring das zu Gott, was du hast. Weihe dich ihm. Dritte, Vers 19. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern und so weiter. Drittens, er dankte dafür, er hat sie gesegnet und er hat sie multipliziert. Das ist, was Gott tut, wenn wir ihm das bringen, was wir haben. dann nimmt er das, was wir ihm geben, und er segnet es. Und er multipliziert es und er macht was draus. Das vierte, was wir sehen, Jesus brach die Brote. Auch ein Prinzip. Jesus bricht das, was er gebraucht. Jesus bricht die Menschen, die er gebraucht. Jesus will uns brechen. Unsere Selbstgenügsamkeit, unseren Stolz, unseren Eigenwillen muss uns oft brechen, bevor er uns gebrauchen kann. Sodass dann er in uns stark sein kann, in unserer Schwachheit. Und dass wir verfügbar sind für ihn. Und dass wir ihm die Ehre geben, wenn er uns dann gebraucht. Paulus hat es gelernt. Er hat im 2. Korinther gesagt, im Kapitel 12, und er, das heißt Jesus, hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. War der Paulus ein Masochist? Nein, aber er hat es gelernt. Wenn ich schwach bin, dann ist Jesus stark in mir. Wenn ich gebrochen bin, dann kann er mich gebrauchen, kann sich verherrlichen in meinem Leben. Der D.L. Moody, dieser große Evangelist, hat gesagt, ein Mensch kann leicht zu groß sein, dass Gott ihn gebrauchen kann, aber er kann nie zu klein sein. Und der Hudson Taylor, dieser berühmte Missionar, der nach China gegangen ist, hat gesagt, der Herr hat einen Mann gesucht, der schwach genug ist, um von ihm gebraucht zu werden, und er hat mich gefunden. Das ist, was wir in Gottes Bewerbung reinschreiben können, wenn wir uns als seine Kinder bewerben. Gott, ich bin schwach, aber ich bin gebrochen und ich bin verfügbar für dich. Und ich bringe dir meine 5 Brote und 2 Fische. Keine Panik, wenn Gott dabei ist, dich zu brechen. Ja, es tut weh, aber es bringt Frucht. Und es ist notwendig. Es zeigt nur, dass Gott noch was vorhat mit dir. Wenn er am Formen ist an dir und am Drücken und diese harten Kanten zum Abschleifen und unseren Stolz, unsere Selbstgenügsamkeit, unseren Eigenwillen am Brechen ist. Wir müssen geduldig sein in diesen Dingen. Wir können die Zeit auch verkürzen, wenn wir willig sind und uns ihm hingeben und sagen, okay, Herr, ja, änder du diese Dinge in meinem Leben. Wenn wir nicht hartnäckig sind und Dickköpfe und dagegen ankämpfen, gegen da, wo er uns verändern will. Fünftens, Vers 19, der zweite Teil. Er brach die Brote und er gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Das fünfte, was wir sehen, Jesus will die Jünger gebrauchen. Er gab die Brote den Jüngern und sagt, jetzt teilt ihr die aus. Jesus hätte sie nicht gebrauchen müssen. Er hätte die Brote, weiß nicht, beamen können oder selbst austeilen können. Aber Gott will durch uns wirken. Gott wirkt nicht unabhängig von uns. Er will uns gebrauchen als seine Jünger. Das ist eine wunderbare Sache. Und es gibt mir Sinn und Zweck in meinem Leben, eine Aufgabe für mein Leben. Jesus will mich gebrauchen. Ich darf ihm dienen. Er will durch mich andere Menschen berühren. Sechste, Vers 20. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Ich mag das. Alle wurden gesättigt. Nicht nur ein bisschen was, nicht nur einen kleinen Apparativ oder kleinen Imbiss. Sie wurden gesättigt. Jesus erfüllt die Bedürfnisse. Er stillt den Hunger. Und Jesus gebraucht das Ganze hier als bildhafte Predigt in Johannes. In Johannes predigt er dann weiter. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten. Jeder geistliche Hunger, jeder geistliche Durst kann von Jesus gestillt werden und Jesus will ihn auch stillen, wenn wir ihn nur lassen. Er hat die Ressourcen, die den Menschen dienen. Sie wurden alle gesättigt und sie hoben auf, was am Bocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Warum glaubt ihr, waren es 12 Körbe? Ja, weil wir 12 Apostel haben. Einen Korb für jeden. Siebte Prinzip ist, wenn wir im Vertrauen auf den Herrn anderen dienen, dann werden wir selbst gesegnet dabei. Dann werden wir selbst voll Auch die Jünger sind gesegnet worden. Ein Korb für jeden der Jünger. Vers 21, die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Große Menge, großes Wunder. Gottes Formel, wenn wir ihm dienen, lautet: unser Weniges ist viel, wenn wir es zu ihm bringen. Lass uns beten. Lieber Herr, wir danken dir für das Vorrecht, dass du uns gebrauchen willst. Wir danken dir, dass du es multiplizieren willst, was wir dir bringen. Und Herr, so bitte ich dich, dass wir heute hingegebene Menschen sind, die uns selbst oder die sich selbst dir hingeben, verfügbar sind für dich. Lass uns keine Angst haben, Herr Jesus, uns ganz dir zu geben, uns ganz dir zu weihen mit allem, was wir sind und wer wir sind, uns gebrauchen zu lassen von dir. Danke, Herr, dass du uns so sehr liebst. Und Herr, ich bitte dich auch, dass wir lernen dürfen von diesem schlechten Beispiel, schlechten Vorbild des Herodes. Lass uns Menschen sein, die leicht lernen, die sich leicht formen lassen von dir und die sich leicht gebrauchen lassen von dir. Das ist unser Herz. Lass unser Herz weich sein vor dir. Jesus, dass wir mit Erwartung vor dich kommen, jeden Tag. Dass wir erwarten, dass du uns gebrauchen willst. Dass wir leidenschaftlich sind für dich, Herr. Fach dieses Feuer an für dich, Jesus, in unserem Herzen durch deinen Heiligen Geist. Darum bitten wir dich. Amen.